Herzlich willkommen bei der Finanzküche, der Podcast für alle, die ihre Finanzen aktiv gestalten möchten. Wir sind Honorarfinanzberater und sprechen über Geldanlage, Altersvorsorge und Wirtschaft. Unabhängig, fair und verständlich. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Heute haben wir wieder ein neues Thema, was die Finanzplanung angeht.
Ja.
Thema heute ist?
Ruhestandsvorbereitung, Finanzenplan vor der Rente.
Genau, das heißt, wir schauen uns an, wie ja, jeder seinen Ruhestand am besten planen kann, auch wenn er gerade direkt quasi vorm Ruhestand steht, was alles zu tun ist, woran man denken sollte, genau, und welche kleinen Kniffe es vielleicht dann auch dabei gibt.
Genau, es geht quasi um die heiße Phase, wo wirklich so ansteht, ja, ich stehe die letzten Jahre oder Monate, fast ein bisschen knapp, vorm Ruhestandsbeginn. Frag mich jetzt, was zu tun ist, wie ich alles strukturieren sollte, welche Unterlagen es vorzubereiten gilt, um entspannt in den Ruhestand zu gehen und dann auch ab Tag 1 völlig frei mit dem Kopf das Ganze genießen zu können.
Genau, so stelle ich mir das auch vor. Ich stehe kurz vor der Rente völlig frei und freue mich tierisch drauf, dass die Rente anfängt.
Ja, tatsächlich habe ich in der Familie doch den einen oder anderen, den das in den nächsten Jahren betrifft.
Ja.
Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie mit einem weinenden Auge hin zum Ruhestand gehen, sondern sowohl die Mama von meiner Frau freut sich drauf. Ja, bei meiner Mama ist es so, dass sie sich eigentlich auch drauf freut. Also hat schon im Kopf, wann es denn dann losgeht. Das hat aber auch körperliche Gründe, dass es ihr schwerer fällt, die Arbeit zu machen als noch vor 20 Jahren. Und ich denke, für meinen Vater ist auch in Ordnung, dann in Rente zu gehen. So, und der Vati von meiner Frau, der ist jetzt in Rente gegangen und gut, der arbeitet noch ein bisschen, hat sich nicht viel geändert. Aber genau, auch er macht jetzt ein bisschen ruhiger und genießt das.
Gut, dann ja, fangen wir mal an. Was ist denn das Wichtigste, worüber man sich Gedanken machen sollte, wenn man an die Ruhestandsvorbereitung denkt?
Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, wie man sich das Ganze vorstellt. Ne? Was erwarte ich mir vom Ruhestand? Wie will ich den gestalten? Ist es eher ein Unruhezustand, wo ich viel erleben will? Oder ist es wirklich was, wo ich mir vorstelle, ich sitze in meinem Garten auf meinem Liegestuhl, die Sonne scheint mir aufs Gesicht und ich sitze da zufrieden vor mir hin?
Ja.
Gibt ja verschiedene Menschen. Der eine, der sitzt gerne und schaut in die Gegend, der andere läuft lieber durch die Gegend. So ist es auch bei der Ruhestandsplanung. Und je nachdem, welches Modell man da fahren will oder was einem wichtig ist, bringt das natürlich unterschiedliche finanzielle Herausforderungen mit sich. Wenn ich viel verreisen will, wird das sicherlich einige Kosten mehr mit sich bringen, als wenn ich plane, viel in meinem Garten zu machen, die Umgebung unsicher zu machen und meine Enkel zu betütteln oder so. Das kann sein, dass das ein bisschen günstiger wird und ja, dann muss ich mir halt Stück für Stück Gedanken machen, wie sich meine Ausgabensituation im Ruhestand verändern wird. Da wäre es natürlich schon mal sinnvoll, wenn ich mir über meine jetzige Ausgabensituation im Klaren bin. Das heißt, auch da würde ich erstmal eine Ausgabenrechnung machen, das nachverfolgen, wie setze ich meine Ausgaben zusammen und dann auch ableiten zu können, wie verändert sich das dann vielleicht im Ruhestand.
Genau, und nicht davon ausgehen, dass man im Ruhestand weniger Kosten und Ausgaben haben wird. Das wird sich dann wahrscheinlich ähnlich ausgehen, vielleicht sogar nochmal in Kosten hoch, je nachdem, was man dann auch für Ziele hat, wie fit man ist, wie viele Aktivitäten man vorhat oder ob eben hohe Gesundheitskosten noch auf einen zukommen.
Genau, also das ist was, wovor wir immer so ein bisschen warnen, dann zu denken, ich gebe im Ruhestand weniger aus. Ich sage immer, Arbeit schützt vor Ausgaben. Wenn ich in der Regel 8 Stunden auf Arbeit bin, von früh bis abend oder 9, keine Ahnung, mit Pause, dann habe ich da nicht so viel Zeit, irgendwie noch für Freizeitaktivitäten Geld auszugeben in der Regel. Das kann dann im Ruhestand doch anders sein und dann nimmt der Faktor Freizeit einen größeren Stellenwert ein, sowohl in der Zeit als auch beim Budget. Und es kann durchaus sein, dass man im Ruhestand sogar mehr Geld ausgibt als im Erwerbsleben. So, dann kommt vielleicht irgendwann eine Phase im Ruhestand, wo man dann weniger macht. Und dann kann es aber passieren, dass dann vielleicht Gesundheitsausgaben hochgehen. Also ich würde mal mindestens jetzt für den normalen Ruheständler mit gleichbleibenden Ausgaben rechnen. Mindestens. Ja. Kann natürlich auch Fälle geben, wo das anders ist. Deswegen macht es ja Sinn, sich um seine individuelle Situation dann wieder Gedanken zu machen.
Genau.
So. Wenn ich die Ausgaben klar habe, ist natürlich auch die andere Seite relevant.
Die Einnahmen.
Genau. Woraus setzen die sich woraus können die sich zusammensetzen?
Naja, in der Regel Schicht 1 des deutschen Rentensystems, also entweder gesetzliche Rente, Versorgungswerk, Beamtenpension oder Rürup-Rente.
Oder nichts.
Genau. Kann auch gar nichts von denen sein. Aber ich denke, die meisten Menschen werden schon in einem dieser, also irgendwie in dieser ersten Schicht vertreten sein und da Renten beziehen. Wichtig, auch darauf werden Steuern gezahlt und Sozialabgaben, das auch im Hinterkopf behalten, wenn man sich das ausrechnen möchte. Und ansonsten, viele haben noch eine betriebliche Rentenversicherung. Das heißt, da wären wir dann in Schicht Nummer 2 des deutschen Rentensystems. Betriebliche Altersvorsorge ist ja eigentlich mittlerweile ziemlich weit verbreitet. Gibt viele, die durch Entgeltumwandlung das machen. Gibt auch viele Arbeitgeber, die Anreize schaffen wollen und dann eben eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge bieten. Ganz wichtig, wer in seinem Erwerbsleben häufig den Arbeitgeber gewechselt hat und überall eine betriebliche Rente abgeschlossen hat, der sollte sich mal seine ganzen Unterlagen vorholen. Die ja, werden dann alle einzeln zahlen, aber müssen eben auch eingeholt werden.
Ja, wichtig ist, dass man sich klar macht, wie viel von diesen ganzen Ansprüchen, die man gesammelt hat, Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge, erste Schicht, gesetzliche Rente, Versorgungswerk und so weiter und so fort, wie viel da netto wirklich übrig bleibt. Gerade wenn man jetzt so ein Schreiben von der betrieblichen Altersvorsorge bekommt und da steht drauf, ja, lieber Herr XY oder Frau Musterfrau, Sie kriegen 100.000 Euro ausgezahlt, da muss man sich klar machen, dass da Steuern weggehen und dass da gegebenenfalls Krankenversicherung und Pflegeversicherung abgehen, wenn ich in der gesetzlichen Krankenkasse bin. Gibt es dann einen Freibetrag, so roundabout 20.000 Euro, das ist krankenversicherungsfrei, nicht auf den Cent umdrehen, das roundabout. Und Pflegeversicherung zahlt man aber auf alles, so, da gibt es keinen Freibetrag, wenn ich das richtig
habe. Wenn du den Freibetrag übersteigst, dann zahlst du auf alles.
Genau.
Genau.
So, wenn ich drunter bleibe, dann zahle ich nichts.
Ja. So. Genau. Und wenn man sich das monatlich auszahlen lässt, dann gibt es auch Freibeträge, die liegen dann bei aktuell 187 Euro ungefähr.
Ja, genau. Und der Monatsbeitrag dann mal 12, mal 10 Jahre, genau, ist dann mein Freibetrag für die Einmalzahlung. Ja, die Daten können sich ändern, wenn du den Podcast später hörst, also im Jahr 2026, 2027, und da hat sich eine Änderung ergeben.
Das wird ja jährlich auch immer nach oben angepasst.
Ja.
Genau, auch auf die Riester-Rente, die auch zur zweiten Schicht gehört, auch da muss man Steuern zahlen.
Genau. Also man kommt nicht drum rum, sich in der Ruhestandsplanung mit dem Steuerrecht auseinanderzusetzen, was so die Ruhestandseinkünfte angeht. Auch bei der gesetzlichen Rente macht es natürlich Sinn, da mal den Bleistift anzusetzen und zu gucken, wie viel Steuern gehen da eigentlich weg, wie viel Krankenversicherung geht da weg, um dann irgendwo einen Nettowert zu haben, den man dann zur Verfügung hat. Ja, wir machen es relativ einfach in der Beratung. Wir arbeiten mit einem professionellen Finanzplanungstool, das dann die Steuern und Sozialabgaben dann schon automatisch mitberechnet. Das geht natürlich ein bisschen einfacher und genauer als mit einem spitzen Bleistift, aber auch das ist möglich.
Genau, gibt sicherlich auch andere Rechner, die man im Internet finden kann, die einen zumindest mal eine Nettozahl ausspucken.
Ja, schwierig ist dann halt immer, alle Einkünfte zusammenzubringen, ne? Also die gesetzliche Rente, die Rürup-Rente, die Mieteinkünfte etc. pp., wo man dann schon wieder beim nächsten Baustein wäre, neben klassischen Versorgungssystemen, Versicherungen, gibt es dann natürlich auch noch vermietete Immobilien, dann gibt es Depots etc. Gerade bei Immobilien sollte man sich dann mal Gedanken machen, ob es noch irgendwo Sanierungsstau gibt, sei es die eigengenutzte Immobilie oder sei es vermietete Immobilien, dass man nicht im Ruhestand irgendwie dann überrascht wird, was da eigentlich auf einen zukommt. Soll man sich dann auch genau Gedanken machen, welche Vorhaben will man angehen? Gibt es vielleicht auch Gründe, dass man Objekt verkauft und entweder die eigengenutzte Wohnung zum Beispiel verkauft oder vermietet und was Kleineres zieht? Sei es, dass man nochmal in die Nähe der Kinder ziehen will oder so. Oder sei es, dass man zum Schluss kommt, dass von den vermieteten Objekten mal eins veräußert wird oder zwei, um Liquidität zu bekommen. Immobilien lassen sich schlecht entsparen. Das bedeutet, da habe ich die Mieteinnahmen. Wenn die nicht ausreichen, dann wird es halt schwierig, irgendwie die Immobilie scheibchenweise zu veräußern, außer die sind in einzelnen Wohneinheiten aufgeteilt.
Genau, also mittlerweile gibt es ja auch solche Konstrukte, wo man seine Immobilie teilverkaufen kann und sich dann jemand anders mit reinholt. Da würde ich erstmal vorwarnen wollen. Da muss man schon ganz genau hingucken, ob sich das wirklich lohnt.
Genau, und vor allem auch in der Familie abstimmen. Ne? Also kann durchaus Situationen geben, wo das Sinn macht. Aber kann natürlich auch sein, dass man dann irgendwie innerhalb der Familie das irgendwie geregelt bekommt. Manchmal will man ja auch seinen Kindern noch was hinterlassen, wenn das eine Rolle mitspielt. Auch darüber Gedanken machen. Also es sind ganz, ganz viele Fragen, die da aufgeworfen werden. Und dann geht es einfach darum zu schauen, eine Liste zu machen mit Vermögenswerten, die ich habe, was da brutto reinkommt, was dann nach Steuern und Sozialabgaben übrig bleibt. Und wenn ich da einmal eine saubere Vermögensaufstellung habe, eine saubere Einnahmeausgabenrechnung, dann kriege ich auch Klarheit darüber, wie sich wirklich meine Liquidität dann kurz-, mittel-, langfristig gegebenenfalls entwickelt. wann ich auf welchen Vermögenswert zugreifen möchte oder muss. Und da geht es einfach darum, eine klare Strategie zu entwickeln. Genau.
Genau.
Wichtig ist, Krankenkassenausgaben nicht vergessen. Wer in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, da wird sich das dann, wenn man pflichtversichert ist, dann werden dann die Renteneinkünfte herangezogen, um die Krankenkassenbeiträge abzuführen. Wenn man freiwillig im Ruhestand gesetzlich krankenversichert ist, werden alle Einkünfte verbeitragt, also auch Mieterträge, Kapitaleinkünfte etc. pp. Um in die Pflichtversicherung der Rentner reinzukommen, brauche ich zum einen die Zahlung der gesetzlichen Rente und ich muss mindestens 9/10 meiner zweiten Erwerbshälfte in der gesetzlichen Krankenkasse gewesen sein, um in die Pflichtversicherung der Rentner reinzurutschen und dann eben von dieser vorteilhaften Regelung, dass nur die Renteneinkünfte herbeigezogen werden für die Krankenkassenberechnung. Genau. Also das sind alles so Punkte, die man mit auf dem Schirm haben sollte, um dann die Kosten für auch Krankenkasse realistisch kalkulieren zu können. Wer eine privaten Krankenversicherung ist, der muss jetzt nicht so viel beachten, was die Beitragsveränderungen angeht. Die Beiträge werden in der Regel ein bisschen nach unten gehen, weil eben dieser, also man zahlt ja immer so einen Altersvorsorgebeitrag in der, also verpflichtend 10% des PKV-Beitrags im Erwerbsleben werden für später reserviert. Das heißt, aus einem Teil der Beiträge, die ich für die private Krankenversicherung zahle, werden Rücklagen fürs Alter geschaffen. Und im Alter wird dann auf diese Rücklagen zugegriffen, um die Beiträge einigermaßen konstant zu halten. Und dieser 10% Beitrag fürs Alter fällt logischerweise weg, da ich dann keine Rücklagen mehr aufbaue, sondern auf die Rücklagen zugreife. Und zum Beispiel auch ein Krankentagegeldbaustein oder so würde wegfallen. Das heißt, so 10-15% der Prämie der privaten Krankenversicherung werden wahrscheinlich wegfallen mit Ruhestandsbeginn. Genau. So, aber nicht viel mehr, weil es eben ein risikogerechter Beitrag ist. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung ist es kein risikogerechter Beitrag, den ich zahle, sondern ein einkommensgerechter Beitrag. Bedeutet, wenn im Ruhestand mein Einkommen nach unten geht, geht dann auch der Beitrag für die Krankenversicherung nach unten. So.
Genau, das heißt, Punkt Nummer 1 wäre, Ziele erfassen, welche Ideen habe ich über den Ruhestand und die finanzielle Ist-Situation aufstellen.
Genau. Und dann nächster Schritt wäre reservieren kurzfristiges Kapital, das heißt Risikopuffer, falls ich mich irgendwo vertan habe und irgendwas auftritt, was ich nicht so auf dem Schirm habe. Ja. Dafür sollte ich einen finanziellen Puffer anlegen und dann wäre der folgende Schritt, wäre dann Risiken betrachten. Was kann so im Ruhestand passieren?
Einiges. Also gerade wenn ich viel vorhabe, kann sicherlich auch viel passieren, aber grundsätzlich sollte ich natürlich erstmal darauf achten, die wichtigsten Versicherungen klar zu haben. Also sowas wie private Haftpflicht läuft natürlich weiter. Berufsunfähigkeitsversicherung brauche ich dann eher nicht mehr.
Genau, die läuft
ist dann
aus.
Ausgelaufen. Dann geht es aber vor allem ja auch um die Frage, habe ich alles geregelt für die Zeit, wo ich entweder nicht mehr selber entscheiden kann oder wo ich dann selber gar nicht mehr auf der Welt wandle.
Genau, also Vorsorgevollmacht sollte erstellt werden, spätestens jetzt. Viel, viel besser ist natürlich, das schon getan zu haben. Wenn man das schon getan hat, dann sollte man nochmal alles prüfen. Passt das noch so? Sind die benannten Personen auch noch entscheidungsfähig? Das heißt, Vorsorgevollmacht erstellen oder anpassen. Wenn man schon mal dabei ist, kann auch das Testament nochmal geprüft werden oder neu erstellt werden. Außer man ist mit der gesetzlichen Erbreihenfolge d'accord und findet das super, so wie es ist. Dann braucht man nichts machen, aber in der Regel macht ein Testament dann ab einem gewissen Zeitpunkt Sinn. Einfach um das dann auch klar zu strukturieren für die Nachkommen. Wenn man jetzt nur ein Nachkommen hat und jetzt kein besonders fancy Nachlass, dann braucht man vielleicht auch kein Testament. Das muss jeder für sich selbst dann am Ende entscheiden, je nach individueller Lage. Aber Vorsorgevollmacht, Testament, Patientenverfügung, falls man weiß, wie man im Ernstfall behandelt werden will, kann man das an der Patientenverfügung einmal mit festhalten. Empfehlung von uns ist immer, zum Notar zu gehen und das einmal dort sauber aufzustellen. Gerade wenn die Situation ein bisschen komplizierter wird, macht es natürlich Sinn, das Ganze einmal mit jemandem zu besprechen, der da sich häufiger mit auseinandersetzt und das Ganze vielleicht dann gleich rechtlich sauber macht und dann beglaubigen kann. So, klar, kostet es ein bisschen Geld. Testament, wenn man es selber macht, auf jeden Fall handschriftlich machen, idealerweise beim Nachlassgericht hinterlegen, um das Ganze sicher zu haben. Nachlassgericht würde sich dann auch dann um die Testamentseröffnung mit kümmern. So. Ja, wenn man das nur handschriftlich zu Hause liegen hat und das kriegt die falsche Person in die Hand, dann kann das auch mal neu geschrieben werden. Ist dann vielleicht nicht im Sinne des Erfinders, deswegen.
Wir haben von Agatha Christie gelernt.
Ja. Sinnvoll ist es natürlich, das immer und das mit professioneller Hilfe zu machen. Auch wir sind da keine Experten dafür, deswegen verweisen wir immer an Stellen. Ja. Klar, manche Dokumente kann man selber machen, Vorsorgevollmacht etc. pp. Aber glaube ich, ist immer besser. So. Und auch, wenn man das mit jemandem macht, der so die ein oder andere Situation mitdenkt. So, zum Beispiel, was passiert, wenn ich nur einen Menschen bevollmächtigt habe, das ist zum Beispiel mein Ehepartner, wir sitzen beide im Auto, wenn wir einen Autounfall haben, sind beide nicht ansprechbar, ist blöd, wenn ich nur meine Ehepartnerin bevollmächtigt habe. Vielleicht sollte ich noch jemanden zweiten mit benennen, wenn ich das kann und jemanden habe, den ich dazu 100% vertraue. Wichtig wäre, dass Banken darauf stehen, wenn man die eigene Vollmacht der Bank dort hinterlegt und nicht so, das nicht so toll finden, wenn man da mit einer externen Vollmacht anrückt. So, also wenn man da schnellen Zugriff regeln will, selbst wenn man eine Generalvollmacht irgendwie notariell beglaubigt hat, macht es gegebenenfalls nochmal Sinn, die Hauptkonten irgendwie mit einer gesonderten Vollmacht auszustatten, so dass die Person dann idealerweise sofort handlungsfähig ist. Genau. Dann haben wir, wenn man jetzt die nicht so schönen Themen weiterdenkt, Thema Pflege. Da muss man überlegen, kann man das mit eigenem Vermögen absichern? Brauche ich dafür eine Pflegeversicherung? Wenn ich natürlich mit 65 Jahren oder sowas eine Pflegeversicherung abschließe, dann geht die etwas ins Geld. Aber Pflege geht nun mal ins Geld und da muss ich dann halt mir klar werden, will ich dafür eine Versicherung abschließen oder lege ich dort ausreichend Geld dafür zurück, um das Ganze dann ja, handeln zu können. Da empfehle ich jedem mal auf die Seite von der AOK zu gehen. Die haben so einen Pflegenavigator. Da kann man für seine Region mal die Postleitzahl eingeben oder in der Region, in der man sich vorstellt, dann zum Beispiel ins Pflegeheim gehen zu können und oder zu wollen. Wollen tut das ja am Ende keiner. Idealerweise braucht man das nicht, aber wenn es dann soweit sein sollte, dort kann man sich die Eigenanteile anzeigen lassen. Das bedeutet, da kriegt man mal so eine Idee davon, was das im Monat kostet an Eigenanteil. So. Ja. Der Nicht-Eigenanteil wird logischerweise von der Pflegeversicherung übernommen, aber auch der Eigenanteil, der ist vierstellig, gut vierstellig.
Genau, es war jetzt, ich glaube, letzte Woche ging das wieder durch die Medien, das war das in Bremen oder irgendwo, mittlerweile über 3.000 Euro Eigenanteil gezahlt werden muss für so einen Pflegeheimsplatz. Bei den Zahlen sind wir jetzt, in manchen Regionen sind wir vielleicht bei 2.500 Euro. Ist ja dann auch immer die Frage, in was für einem Pflegeheim möchte ich gerne unterkommen und günstiger wird es auf jeden Fall nicht in den nächsten Jahren.
Ja, ich habe letztens noch eins für 2.100 Euro Eigenanteil gesehen. Ja.
In Thüringen.
Das hängt stark davon ab, wo man das macht. Also da wirklich für die Region diesen Pflegenavigator nehmen und da kriegt ihr dann einen guten Eindruck davon. Wichtig ist, das sind erstmal Zahlen, die können einen sehr, sehr schnell abschrecken, ist auch viel Geld. Aber gerade wenn man dann die Wohnung aufgibt oder sowas, man hat ja noch die Renteneinkünfte, muss dafür keine Miete mehr bezahlen, Urlaub wird wahrscheinlich wegfallen. Also wenn man ein bisschen was auf der hohen Kante hat, lässt sich das vielleicht irgendwie machbar trotzdem noch regeln. Wichtig ist, ganz ohne Geld ist halt blöd. Da wird man dann eben nur das bekommen, was wirklich, ja, was einem gesetzlich zugestanden
wird. Das Pflichtprogramm.
Genau. Und Pflichtprogramm in der Pflege ist halt jetzt auch nicht immer so witzig, leider. Das fängt schon damit an, welche Qualität von Windeln ich mir leisten kann. Da gibt es Windeln, da kann ich reinpullern und dann ist mein Po noch völlig intakt. Und es kann sein, dass es eine Windel ist, die nur ein paar Cent kostet und dann habe ich halt nach dreimal dort reinpullern einen wunden Hintern. Und das ist was, was die Lebensqualität natürlich extrem stark einschränkt. Wir sind leider in einer Situation, wo man eben mit Geld sich dort noch einen anständigen Abend, Lebensabend ermöglichen kann. Und wenn man das Geld nicht hat, wird es halt da schon schwieriger.
Ja.
Genau. Da geht es ja vor allem auch um Zeit in der Pflege. Ne? Wie viel Zeit haben die Menschen für einen? Und das ist dann eine sehr, sehr wertvolle Zeit, weil gerade das Miteinander vielleicht im Alter dann manchmal ein bisschen weniger wird. Sollte nicht so sein, aber manchmal ist das der Fall. Und wenn man sich dann noch irgendwie würde und ja, einen schönen Lebensabend oder einen angemessenen Lebensabend organisieren kann, dann sollte man das tun und darüber nachdenken, aus meiner Sicht. Und da vielleicht auch nochmal ein Punkt, der mir persönlich so ein bisschen am Herzen liegt und mir auch aus vielen Beratungsgesprächen hängen geblieben ist, geht ja auch manchmal, sitzen wir hier im Beratungsgespräch, dann wird überlegt, wie schaffe ich es, dass möglichst mein Vermögen nicht für die Pflege aufgebraucht wird oder dann geht es auch um etwaiges Erbe und dann überlegt man innerhalb der Familie umher, wie man vielleicht Vermögen vor Verbrauch schützen kann. gucke ich immer mit einem gespaltenen Blick drauf, einfach weil ich glaube, dass die erste Priorität wirklich sein sollte, wenn man in seinem Leben ein bisschen was zurückgelegt hat, dass man von dem Geld sich wirklich einen angemessenen oder einen möglichst angenehmen Lebensabend ermöglicht, auch in solchen Situationen, in die man ja eigentlich nicht möchte. So. Und nicht der erste Gedanke ist, wie vermeide ich es, dieses Geld dafür einzusetzen? Weil das würde ja wieder bedeuten, dass ich das Geld irgendwie wegschaffe und dann schon mal an die Kinder gebe und dann in einem Pflegeheim bin, das eigentlich unter den Möglichkeiten ist, was ich mir hätte leisten können, wenn ich das Geld nicht weggeschafft hätte. Und ich persönlich würde es wollen, dass meine Eltern ihr Geld erstmal so einsetzen, dass die dort wirklich so gut versorgt sind, wie es aus ihren finanziellen Möglichkeiten irgendwie möglich ist. Und von mir aus lege ich auch noch was obendrauf und nicht andersrum denken. So. Und das Notwendigste und der Rest wird irgendwie weitervererbt. Das ist sehr, also das muss jeder selbst entscheiden. Aber da rege ich immer dazu an, da vielleicht ein bisschen intensiver drüber nachzudenken. So, genau. Ansonsten kann man auch über den digitalen Nachlass nachdenken. Ne? Wenn ich der Einzige bin, der das Passwort zu meiner Krypto-Wallet kennt und dann versterbe, dann gute Nacht. So. Genau, also auch da sollte ich mir drüber Gedanken machen.
Genau, der Enkeltrick.
Der Enkeltrick ist es nicht, das ist der sicherste Weg, meinen digitalen Nachlass zu verschrotten.
Alles klar, dann haben wir auch die existenziellen Risiken durch. Dann kommt der nächste Schritt, Vermögen aufbauen bzw. Vermögen loswerden.
Genau, also weißt du dann vermutlich an der Stelle dann schon, wie dein Bedarf ist. Du weißt, dass du für Eventualitäten gewappnet bist. Und dann geht's, das Einkommen hast du auch schon strukturiert. Wenn du noch ein paar Jahre Zeit hast und merkst, dass deine Lücke ist, gilt es jetzt natürlich darum, die zu schließen. So, sei es über, also man kann dann auch drüber nachdenken, zum Beispiel noch eine Einzahlung in die gesetzliche Rente zu tätigen. Das geht mit Trick 17. So, das ist jetzt nicht das offizielle Formular, aber genau. So, dass man dann bei der gesetzlichen Rente anfragt, ich möchte bitte eher in den Ruhestand gehen und dann bitte rechnet mir mal aus, wie viel ich dann jetzt einzahlen muss, um Rentenabschläge zu vermeiden. Dann wirft die Rentenversicherung eine Zahl rüber und da steht dann zum Beispiel, bitte, wenn du 4 Jahre eher in den Ruhestand gehen willst, dann zahl bitte jetzt 50.000 Euro ein, um Abschläge zu vermeiden. So. Dann zahlst du entweder die kompletten 50.000 Euro, am besten verteilt über mehrere Jahre ein, um möglichst optimalen Steuereffekt zu erreichen, weil du kannst die Beiträge ja steuerlich ansetzen. Und wenn du alles in einem Jahr reinbringst, dann bringt das vielleicht steuerlich nicht so viel, wie du das über mehrere Jahre zu verteilen. Also da kann es Sinn machen, das über mehrere Jahre zu verteilen, was wieder dagegen spricht über die Verteilung, dass ich, wenn das Durchschnittseinkommen steigt, mehr einzahlen muss, um Rentenpunkt zu sammeln. Also ganz so einfach ist es dann auch nicht immer. Also gibt es verschiedene Sachen zu beachten, aber das kann ich überlegen, ob es Sinn macht, eben zusätzlich noch was in die gesetzliche Rente einzuzahlen. Und die Idee dabei ist, dass man dann eben, wenn man diesen Ausgleichsbeitrag für den früheren Ruhestand bezahlt hat, um die Abschläge zu vermeiden, dann doch nicht eher in den Ruhestand geht. Und dann wirken die Einzahlungen eben rentenerhöhend. Also die verfallen nicht, sondern die wirken rentenerhöhend. Und so kann ich eben eine zusätzliche Einzahlung in die gesetzliche Rente machen, was oftmals attraktiver ist, als kurz vor Schluss zum Beispiel noch meine Rüruprente abzuschließen, weil Rüruprenten gemessen an dem, was ich einzahle, meistens relativ niedrige, gerade wenn ich kurz vor Schluss damit beginne, relativ niedrige Rentenfaktoren rausgeben, beziehungsweise relativ wenig Rente für das eingezahlte Kapital häufig zahlen. Klar, die Anbieter sind untereinander unterschiedlich, aber grundsätzlich liegt das daran, dass wer macht sich den Gedanken darüber, zusätzlich eine Rüruprente einzuzahlen, kurz vor Schluss? Das sind die Menschen, die gesund sind, die von sich denken, die leben noch ein paar Jahre. Und das bedeutet, die Rüruprente, so ein privater Anbieter, hat ein viel, viel gesünderes Risikokollektiv mit Rentenzahlungen zu versorgen als die gesetzliche Rente, wo alle einzahlen, die gesund krank sind und wo der eine vielleicht 1 Jahr in der Rente verbringt und der andere 10 Jahre und der andere 20 Jahre. Dort habe ich halt eine viel, viel bessere Durchmischung des Risikokollektivs und kann dann eben im Schnitt höhere Renten auszahlen, als das ein privater Versicherer macht, weil der eben überdurchschnittlich gesunde Menschen haben, die überdurchschnittlich lange leben. So, und der kann dann logischerweise für jeden Euro weniger Rente ausschütten. Kann sich aber auch ändern. So. Die gesetzliche Rente steht jetzt auch vor der einen oder anderen Herausforderung, um es vorsichtig auszudrücken. Haben wir ja letztens erst einen Podcast dazu gemacht. Ja, Gruß geht wieder raus an die Bevölkerungspyramide, die sich ja jetzt in den nächsten Jahren verschiebt. Wir werden ungefähr in den nächsten Jahren oder über die nächsten 10 Jahre gehen 7 Millionen Menschen mehr in den Ruhestand als an der Erwerbsbevölkerung nachkommen. So 5 bis 7 Millionen, habe die Zahl jetzt nicht ganz im Kopf. Und das ist natürlich eine Riesenbelastung für ein Umlageverfahren, wo die Beitragszahler für die Empfänger zahlen. Ja, logisch, wenn ich weniger Beitragszahler habe und mehr Empfänger, dann wird es schwieriger, das Leistungsniveau aufrecht zu erhalten. Und ich kann entweder die Leistungen senken oder die Einzahlungen steigern. So, das wäre jetzt die einfache Milchmädchenrechnung. Und ich kann auch einen Kompromiss von beiden machen. Also auch die gesetzliche Rente steht in den nächsten Jahren vor Herausforderungen, wenn nicht sogar vor der Herausforderung. So. Genau, also das wäre eine Option, zum Beispiel zusätzlich in gesetzliche Rente einzuzahlen. Klar, ich kann mir auch mal ein Angebot für eine Rürup-Rente zum Beispiel rechnen lassen, wenn ich noch irgendwie Steuern verschieben will. Sollte man sich aber genau überlegen. Gibt auch ein paar Nachteile. Haben wir auch schon einen Beitrag zugemacht. Ansonsten kann ich auch ein Depot machen, eine private Rentenversicherung. Ich kann eine Immobilie machen. Also gibt es da tausende Wege. Und da wirst du ja vielleicht schon die ein oder andere Erfahrung gemacht haben, wenn du jetzt kurz vorm Ruhestand stehst. Falls nicht, ist es nie zu spät, damit anzufangen. Ja.
Genau.
Fällt dir noch was ein, was man dort Kryptowährungen? Also ist ja heute ein Überblickspodcast, wenn wir hier in jeden einzelnen Detail jetzt tiefer reingehen, sitzen wir heute 5 Stunden da.
Ja. Nee, aber ich glaube, wir haben jetzt eigentlich die wichtigsten Möglichkeiten genannt, sind alle mit dabei. Und dann, ja, geht es dann eben daran, im Ruhestand, wenn man den Ruhestand dann erreicht hat, zu schauen, wie kann ich dann an Geld kommen, um diese Lücke zu schließen. Eben entweder über die Rentenzahlungen oder dann das Depot entsparen. Reichen die Mieteinnahmen aus der Immobilie aus, etc.
Ja, gerade das Entsparen sollte geplant sein. Haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, überlegen, wann welcher Vermögenswert angegangen wird. Vor allem das Risikoprofil des Vermögens überprüfen, liegt noch alles in Aktien. Es ist jetzt ein Zeitpunkt gekommen, wo ich das nochmal hinterfragen sollte und vielleicht in risikoärmere Anteile umschichten sollte. Gibt es auch die eine oder andere Steueroptimierungsmöglichkeiten vielleicht, um das First-In-First-Out-Prinzip so ein bisschen auszuhebeln. Das heißt, im deutschen Steuerrecht ist es so, dass die Wertpapiere, die ich als erstes gekauft habe, zuerst dann auch verkauft werden. Das bedeutet, wenn ich mein Wertpapierdepot über viele, viele Jahre aufgebaut habe und das im Mittel immer Stück für Stück im Wert gestiegen ist, dann wird es so sein, dass wahrscheinlich die zuerst gekauften Wertpapiere den höchsten Gewinn haben und die zuletzt gekauften Wertpapiere den niedrigsten Gewinn haben. Und dann wäre es natürlich am besten, die zuletzt gekauften Wertpapiere mit dem niedrigeren Gewinn zuerst zu verkaufen, um möglichst lange einen Steuerstundungseffekt zu haben. Und das kann ich realisieren, indem ich einen Teil der Wertpapiere auf ein neues Depot über Depotübertrag verschiebe, weil auch beim Depotübertrag die zuerst gekauften Wertpapiere zuerst übertragen werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen MSCI World ETF habe, der läuft schon 20 Jahre, muss man auch erstmal jemanden finden, wo schon so ein ETF drin ist über 20 Jahre.
Also zumindest so 15, 16, 17 Jahre dürfte das schon laufen.
Wären langsam möglich, ne? Ja. In der Produktlandschaft. Da muss erstmal einen Anleger finden, der das dann auch so hat.
Einer der ersten.
Genau. Ist vielleicht ein praktischeres Beispiel, wenn ich jetzt von der Sparkasse irgendwann in den 80er Jahren Fonds gekauft habe oder sowas und der jetzt in meinem Depot drin ist und 500% Gewinn hat und ich den regelmäßig bespart habe, ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Und davon könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich da 1000 Anteile davon in meinem Portfolio habe, übertrage ich eben 800 Anteile auf ein neues Depot, dann werden die 800 Anteile übertragen, die zuerst angeschafft worden sind und im alten Depot verbleiben die Anteile, die ich zuletzt angeschafft habe und dann verkaufe ich eben zuerst aus meinem alten Depot die Anteile, die ich zuletzt angeschafft habe und dann ist die Steuerlast eben geringer, weil der Gewinn auf die zuletzt angeschafften Anteile wahrscheinlich niedriger ist als auf die zuerst angeschafften Anteile, die schon in den 80er Jahren gekauft wurden.
Ja.
So, genau. Aber da immer, wir sind keine Steuerberater, da nochmal mit dem Steuerberater sprechen, um euch dort abzusichern. Wir wollen für die Aussage auf gar keinen Fall.
Genau, es geht im Prinzip nur darum, das ist jetzt nur eine kleine Handhabe, die dann schon sehr ins Detail geht. Viel wichtiger ist die Aussage, Entnahmen oder Entsparen sollte rechtzeitig geplant werden, damit man eben auch reagieren kann und gucken kann, wie du schon gesagt hast, wie ist mein Risikoprofil überhaupt und wie will ich das dann alles in der Praxis handhaben, wie viel Geld brauche ich wann.
Ja, und es macht aber natürlich Sinn, dann bei dieser Entnahmeplanung steuerliche Aspekte mit reinzubringen. Und noch viel, viel wichtiger als irgendwelche Steuern zu verschieben, ist die die wirklich zu sagen, ich gehe in der Anlage nur noch das Risiko, das ich sinnvollerweise tragen kann. Also man sollte seine Risikotragfähigkeit im Ruhestandsübergang dann nochmal hinterfragen, ob Aktienquoten etc. pp. Noch angemessen sind oder ob ich da was in risikoärmere Anleihen etc. pp. Oder Tagesgeld, Festgelder verschieben sollte, um dort ja kein Risiko einzugehen, das ich nicht ganz objektiv auch tragen kann. So. Wo wir beim Thema sind und auch nochmal in den letzten Wochen ein paar Gespräche dazu hatten, mit auch Erben, nochmal der Rückschritt zu existenziellen Risiken, macht euch genau Gedanken und wenn ihr Immobilienvermögen oder sowas vererbt, wie ihr das, in welcher Aufteilung, an welchen Erben vererbt, wenn es nicht alles sauber geregelt ist und da schon vielleicht die steuerlichen Komponenten mitgedacht sind von den Erblassern, dann kann das sein, dass die Erbempfänger damit ganz schön zu kämpfen haben, das möglichst optimal dann abzuwickeln, vor allem, weil wenn es der Fall ist, dass die Erben Menschen sind, die zum ersten Mal mit größeren Vermögen dann auch konfrontiert sind, selber vielleicht wenig Liquidität haben, das sollte man als Vererbender das schon sauber zu Ende denken und versuchen, da auch die Emotionalität ein bisschen hinten anzustellen und fragen auch, wie ist es für die Erben wirklich steuerlich auch sinnvoll zum Beispiel, das auch zu vererben.
Ja.
Genau. Und mit den Erben drüber sprechen, warum man was wie gemacht hat.
Das wäre gut.
Das wäre noch der absolute Idealfall.
Na, nicht nur, was man aufgeteilt hat, sondern auch den Zustand der Immobilie zum Beispiel besprechen. Sind noch Darlehen offen? Wie ist das mit Sanierungen geplant etc.? Dass sie einfach auch einen Überblick haben, was eventuell auf sie zukommen könnte, wenn sie das dann mal erben sollten.
Genau. So. Ansonsten hatten wir schon gesagt, Vollmacht nicht vergessen für alle relevanten Sachen. Was tatsächlich sehr relevant ist, was auch ein Nachteil ist von, ich sag mal, Wertpapierdepots zum Beispiel in gegenüber Rentenversicherung, ist einfach das Thema, wie wird die Entnahme geregelt, wenn ich selber nicht mehr dazu in der Lage bin, das zu verwalten. Also darüber sollte ich mir möglichst zeitnah Gedanken machen. Entweder habe ich in die Familie jemanden, der das machen kann, oder ich besorge mir einen Anlageberater, der das machen kann. Aber da sollte ich mir dann rechtzeitig professionelle Unterstützung ins Boot holen, bevor es zu spät ist. Weil es natürlich blöd ist, wenn meine geistigen oder körperlichen Fähigkeiten abnehmen und ich mich nicht mehr darum kümmern kann und dann keine Regelung da ist. Das ist richtig Mist. Also da sollte man sich Gedanken machen, wie das Vermögen auch sinnvoll verwaltet wird und von wem. Und wenn der Fall eintritt, dass ich das nicht, derjenige das nicht mehr kann, wer macht's dann?
Ja.
Und wenn man in der Beziehung irgendwie das bei einem liegt, der das hauptsächlich macht und der andere eher weniger zu tun hat, sollte man im Falle, man fällt aus, den anderen nicht im Regen stehen lassen, ganz klar mit einbeziehen und sagen, so wird was gemacht im Ernstfall, das ist der Ansprechpartner, oder insoweit bringen, dass er das selber machen kann. Aber auf jeden Fall sollte man drüber sprechen. Es sollte auf gar keinen Fall so laufen, dass derjenige dann erstmal im Regen steht, der sich bisher nicht drum gekümmert hat oder weniger drum gekümmert hat. Genau. Einen Punkt haben wir noch, beziehungsweise haben wir 1000 Punkte, die mir durch den Kopf gehen, aber irgendwie müssen wir immer einen Punkt machen. Bei Rentenversicherung steht man logischerweise noch häufig vor der Frage, nämlich eine Einmalzahlung oder eine Rentenauszahlung. Das ist auch ein Punkt, den solltet ihr euch sehr genau durchrechnen unter steuerlichen Aspekten. Oder wie gesund seid ihr? Erwartet ihr, dass ihr noch lange lebt? Erwartet ihr, dass es vielleicht nicht ganz so lange geht leider? Und danach dann auch so ein bisschen die Entscheidungen ausrichten. Also wie hoch ist die Rentenzahlung, die man der Versicherer anbietet? Wie wahrscheinlich ist, dass ich alt werde? Und dann halt entscheiden, nehme ich eine Einmalzahlung, nehme ich eine Rentenzahlung? Genau. Auch unter dem Hinblick der Einfachheit. Wer verwaltet das?
Ja.
Gut. Ansonsten müsste man eigentlich soweit das meiste haben. Was dann einmal ist, wenn der Plan steht, ist natürlich ganz klar, es sollte ein regelmäßiges Controlling stattfinden, gerade in dieser Phase. So, also es kann ja auch sein, dass Annahmen, die ich gestellt habe, sich verändern. Die werden sich definitiv verändern. Entweder es läuft besser als geplant, es läuft schlechter als geplant, wie sich mein Vermögen entwickelt. Entweder ich gebe mehr aus als geplant oder weniger aus. Oder ich gebe genauso viel aus, was natürlich dann die Planung nicht verändern würde. Aber das sind so Sachen, wo ein regelmäßiges Controlling stattfinden sollte, um dann rechtzeitig auch Anpassungen durchführen zu können. Beispiel, wenn ich eine gewisse Entnahme aus dem Depot geplant habe und das Depot schmiert viel oder hat einen deutlichen Wertrückgang, viel, viel stärker, als ich das in meinen Berechnungen hinterlegt habe, dann muss ich eben eine Anpassung treffen, vielleicht in der Entnahme, auch wenn das dann unschön ist. So. Idealerweise hat man so konservativ geplant, dass man das dann nicht machen muss. Aber ein regelmäßiges Controlling sollte stattfinden, damit es auch langfristig aufgeht.
Genau. Und vorher auch vielleicht einen kleinen Puffer immer mit einplanen.
Ja. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen überhaupt, dass man eine Ruhestandsplanung konservativ plant. Also ich kann mich noch genau erinnern, als bei uns das erste Mandantenpärchen so wirklich gesagt hat, wir gehen jetzt in Ruhestand, also wo wir wirklich das erste Mal diesen Weg begleitet haben von Ruhestandsvorbereitung bis in den Ruhestand hinein und wo ich dann wirklich wusste, jetzt gehen Ruhestand, Erwerbseinkommen ist weg, jetzt muss es funktionieren. So, also das war, weiß ich nicht, für wen das krasser war, dieser Moment, für die Mandanten oder für mich, das war, also da habe ich wirklich Verantwortung gespürt.
Ja.
So, also das war krass. Und das ist auch was, wo es extrem viel Sinn macht aus meiner Sicht, wo es nur geht, Planungspuffer einzubauen. Ich sollte konservativ sein in meinen Ertragsannahmen. Ich sollte das Budget eher reichlich rechnen. Wichtig ist, sollte dann natürlich nicht dazu führen, dass die konservativen Annahmen mich irgendwie sinnlos unter Druck setzen. Aber wer hyperoptimistisch seinen Ruhestand plant, wir haben nur einen Versuch und der muss sitzen.
Okay.
Genau. Ja. Ansonsten, wenn ihr den Ruhestand nicht alleine planen wollt, wir unterstützen euch gern dabei, bucht gerne ein Erstgespräch. Wir freuen uns drauf, euch kennenzulernen.
Ja.
Ja, ansonsten viel Freude. Denkt euch auch gerne einen anderen Namen für den Ruhestand aus. Wir haben schon im Vorfeld des Podcasts drüber gesprochen, der Episode heute, dass ja. Ruhestand so ein, also aus meiner Sicht vielleicht dem nicht immer gerecht wird. Also ich will ja nicht ruhig stehen, ich will gehen. So. Genau, also es darf ja gerne eine Phase sein, die voller schöner Erlebnisse ist. Genau.
Genau. Gerne Begriffsvorschläge in die Kommentare schreiben.
Ja.
Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. Das war eine weitere Folge der Finanzküche. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine finanzielle Planung mitnehmen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Empfehlung und dein Abo.